Wir werden gleich sehen, jeweils am Morgen nach dem nächtlichen Fang wurden die Spiegelnetze gewaschen, wie das hier steht, und auch geflickt. Nun ist interessant, dass wir hier die Mehrzahl haben, ihre Netze in der Mehrzahl. Und es wird bei weiteren Stellen noch klarer. Diese Mehrzahl hatte das zu bedeuten, denn das Spiegelnetz ist eigentlich eine Kombination von drei Netzen. Man hat eine äußere Schicht, weitmaschig, dann kommt eine Mittelschicht, engmaschig und wieder eine äußere Schicht auf der anderen Seite, weitmaschig. Und das hat nun diese Funktion, das Netz, das nur aus einem Netz besteht, das nennt man Kiemennetz. Und damit fängt man die Fische so, dass sie mit ihren Kiemen darin verfangen. Aber das Spiegelnetz ist eben viel ausgeklügelter. Fische gehen durch das weite Netz hindurch, kein Problem, ja? Und dann kommt das enge Netz und dort verhängen sie sich mit ihren Kiemen, wollen dann weiter schwimmen durch das weitmaschige Netz auf der anderen Seite hindurch und dadurch verwickeln sie sich vollständig und sind ganz sicher im Netz. Also es ist eine sehr ausgeklügelte Art des Fischens. Jetzt lese ich Matthäus 4, Vers 21 bis 22. Und als er von dannen weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen alsbald das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Hier haben wir drei Fischer in einem Boot, Jakobus, Johannes und der Vater Zebedäus. Das war normal, dass mehrere Fischer in einem Boot mit einem solchen Netz arbeiteten. Aber sie arbeiteten gewissermaßen mit einem Netz, mit einem Spiegelnetz. Und trotzdem wird hier gesagt von diesen Fischern, wie sie ihre Netze ausbesserten, wieder Plural. Weil eben das Spiegelnetz eine Kombination ist von drei Netzen. Nachts fing man mit dem Spiegelnetz und morgens werden dann die Spiegelnetze gewaschen, wie in der vorigen Stelle, und auch geflickt, weil sie je nachdem eben reißen durch die Fische, die sich da verfangen haben. Und hier haben wir diesen Hinweis auf das Flicken der Netze. Dazu gab es so ziemlich lange Nadeln aus verschiedenem Material, aus Metall oder auch Knochen. Und man hat zahlreiche solche Nadeln beim See Genezareth gefunden, aus der Zeit der Antike, aus der Zeit, von der die Evangelien sprechen. Und auch Gewichte, mit denen die Netze eben hinuntergelassen wurden. Also alle möglichen Details der Fischerei hat man konkret archäologisch nachgewiesen. Bei drängender Arbeit in der Hochsaison, da ging man nicht einmal mehr ans Ufer, sondern besserte bereits im Schiff aus. Das ist genau die Situation hier. Da sind sie noch im Schiff und flicken die Netze. Das war also totaler Hochbetrieb, heißt das. Und genau in dieser Situation, im Stress, kommt der Herr und ruft sie. Und sie verlassen nicht nach langer Überlegungszeit, sondern Matthäus schreibt, alsbald das Schiff und ihren Vater und folgen ihm nach. Das zeigt diese Entscheidung zur Jüngerschaft hier noch eindrücklicher. Aus dem Stress herausgerufen und sie sind bereit, dem Herrn zu folgen und dem Herrn den ersten Platz zu geben. Vor ihrer Arbeit und vor der Dringlichkeit der Arbeit. Übrigens, warum fing man nachts? Ganz einfach, die Netze damals waren aus Leinen. Und das sehen die Fische am Tag. Also den unsichtbaren Silch von heute kannte man damals eben noch nicht. Heute kann man mit dem Spiegelnetz auch am Tag fischen. Aber damals war das nicht möglich. Und darum machten sie ihre Arbeit nachts und am Tag kam dann das Waschen und Ausbessern. Aber man denkt sich da nach liberal-theologischer Ansicht, ja, die Evangelien sind einfach so Geschichten, die so in der späteren Gemeindetradition entwickelt worden sind. Wer von uns als Nichtfischer hätte solche Berichte schreiben können, die so im Detail mit den Gegebenheiten übereinstimmen? Das ist der Punkt. auf den es mir ganz besonders heute Morgen ankommt. Lukas 5, Vers 4, ich lese jetzt weiter. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische. Und ihr Netz begann zu reißen. Und sie winkten ihren Genossen in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Also diese gewaltige Menge von Fischen sind nicht unbekannt im See Genezareth. Also noch Veteranen, Fischerveteranen aus dem 20. Jahrhundert, die noch bis zur Mitte des Jahrhunderts mit den traditionellen alten Methoden gefischt haben, die können noch solche Dinge erzählen. Aber ab zweiter Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man begonnen, mit modernen Methoden zu fischen. Und die wissen dann nicht mehr so, wie das traditionell war. Aber die Veteranen, die wissen noch von solchen riesigen Fischmengen, und zwar von Muscht, von Petrusfisch. Denn das ist der einzige große Fisch im See Genezareth, der in Schwärmen schwimmt. Und diese Schwärme kann man eben ganz besonders im Winterhalbjahr fangen, im Bereich von Kapernaum, eben in Sheva. Das ist an sich nicht so das ganz Ungewöhnliche, aber das Ungewöhnliche ist eben, in der Nacht haben sie nichts gefangen, da wo die Fische die Netze nicht sehen konnten. Und jetzt sagt ein Nichtfischer zu Petrus: Lass das Netz nochmals runter. Am Tag, da wo die Fische das Netz sehen können. Und trotzdem macht er diesen gewaltigen Fang. Und das war das ganz Besondere. So dass zwei Schiffe damit gefüllt wurden. Jetzt lese ich weiter, Vers 8. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie getan hatten. Gleicherweise aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, welche Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürcht dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das ist die Berufung des Petrus zum Dienst. Jetzt haben wir vielleicht ein Problem. In Johannes 1 finden wir ja bereits eine Begegnung des Herrn Jesus mit Simon Petrus. Und der Herr Jesus sagt dort zu Simon: Du wirst Kephas heißen, also Stein, er gibt ihm diesen neuen Namen, ursprünglich hieß er Simon, und der Jesus gibt ihm diesen Zunamen Kephas, Stein, auf Aramäisch, auf Griechisch Petros, heißt auch Stein. Aber die Beschreibung dort hat irgendwie nichts zu tun mit dem, was wir hier in Lukas 5 lesen. Wie bringt man das zusammen? Ganz einfach. Dort in Johannes 1 haben wir die erste Begegnung des Herrn Jesus mit Petrus. Und das war eigentlich, kann man sagen, die Bekehrung des Petrus. Aber dieses Ereignis war später, da in Lukas 5, das war dann nach der Bekehrung, einige Zeit später, die Berufung des Petrus zum Dienst. Das ist nicht das Gleiche. Und noch etwas, hier erst finden wir, wie Petrus eine tiefe Überzeugung von seiner eigenen Sündhaftigkeit bekommt. Er bricht eigentlich zusammen und sagt: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist die Erfahrung von Römer 7. Und Apostel Paulus beschreibt, wie ein Gläubiger zur Überzeugung kommt: In mir, in meinem Fleisch, dieser verdorbenen, von Adam geerbten Natur, in mir, in meinem Fleisch ist überhaupt nichts Gutes zu finden. Nicht wahr? Das ist normalerweise, das kann zusammenfallen, aber normalerweise ist das nicht die Erfahrung eines Menschen bei der Bekehrung, dass er seine völlige Verdorbenheit sieht. Bei der Bekehrung sieht ein Mensch oft verschiedene Sünden und Schuld in seinem Leben, bringt sie dem Herrn und bereut sie und bekommt die Vergebung. Aber es ist oft im Leben eines Gläubigen in der weiteren Zeit, dass der Gläubige Erfahrungen macht, wo er merkt, wie verdorben sein Herz ist. Und das ist die Erfahrung von Römer 7, wo der Text sagt, das, was ich tun möchte, das Gute, das ich möchte, das kann ich nicht tun, aber das Böse, das ich hasse, das tue ich. Und so geht das weiter, bis er schließlich sagt am Ende von Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann kommt endlich der Blick weg von sich selbst. Vorher heißt es immer ich. Also genau das, was die Psychologen sagen, was man soll. Man soll in sich hineinschauen und soll sich, ja, das ist genau das Falsche. Und wenn man so immer in sich hineinschaut, dann wird man völlig enttäuscht von sich selbst. Und jetzt dort kommt die Wende. Ich elender Mensch, wer will mich retten von diesem Leid des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann kommt Römer 8, wo ein Gläubiger erkennt den Reichtum der Erlösung in Christus. Was wir in dem Herrn Jesus haben, er beginnt von sich selber wegzuschauen auf den Herrn Jesus und dann wird man glücklich. Also das ist hier die Erfahrung. Petrus erkennt seine völlige Verdorbenheit und sieht aber auch die Größe des Herrn, der alles kann. Und das ist der Moment, wo der Herr sagen kann, und jetzt habe ich einen Auftrag für dich. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und dann gehen sie mit dem Herrn, verlassen alles. Nun, in Johannes 21 haben wir wieder einen ausführlichen Fischereibericht von Johannes geschrieben. Und zwar geht es hier um einen Bericht nach der Auferstehung des Herrn. Die Jünger waren ja völlig desillusioniert. Sie dachten, der Jesus würde die Herrschaft bringen, die Römer vertreiben und dann kam alles anders, als wie sie sich das erhofft hatten. Und auch Petrus und andere Jünger sind völlig frustriert und Petrus will wieder zurück in sein altes Geschäft. Ja, so in der Frustration kann man in der Arbeit eine Lösung der Probleme suchen. Ja? Das haben wir hier bei Petrus und dann begegnet ihm der Herr wieder neu. Und da finden wir wieder die Methode des Spiegelnetzes, aber eine ganz spezielle. Da ist es offensichtlich die Spiegelnetzfangart nach der Veranda-Methode. Also ich habe schon erklärt, wie das Spiegelnetz geht. Es ist dreimaschig, also aus drei Lagen. Und wenn man so einen Muschschwarm entdeckt, wird mit dem Schiff dieser Muschschwamm eingekreist, macht rundherum das Spiegelnetz, senkt es ab mit den Gewichten. Aber der Musch ist sehr schlau und er kann gut springen. Und so springen viele Muschfische dann vor dem Netz aus dem Wasser hinaus, rüber und entkommen. Jetzt mit der Veranda-Methode macht man das so, über dem Spiegelnetz, entlang dem Spiegelnetz werden Schilfrohre ausgelegt und auf die Schilfrohre nochmals ein Spiegelnetz, das dann oben auf dem Netz schwimmt und eben die springenden Muschfische zurückhalten kann. Und da ist es aber so, es gibt dann die ganz vorsichtigen Muschfische, die bleiben im Innenbereich eingekreist, aber die springen nicht und die gehen schon gar nicht ins Netz. Und da ist es dann üblich, ein der Fischer springt dann mit einem Wurfnetz ins Wasser hinein. Der ist darum auch ein bisschen weniger bekleidet, also das Oberkleid ist weg. Und der springt dann hinein und holt mit einem Wurfnetz holt er die restlichen Muschfische aus dem Innenbereich heraus. Johannes 21, 1 bis 6. Und ich muss noch dazu sagen, bei dieser Methode mit dem Verandanetz, da braucht es zwei Schiffe, also nicht nur eines. Und jetzt schauen wir mal, wie präzis der Text geschrieben ist. Nach diesem offenbarte Jesus sich wiederum den Jüngern am See von Tiberias. Ein anderer Name für See von Galiläa, aus See Genezareth. Er offenbarte sich aber also Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus, also Johannes selber auch mit dabei, die Söhne des Zebedäus, und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Insgesamt sieben Leute. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Das ist eben der frustrierte Simon, der in der Arbeit Ablenkung sucht. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gehen hinaus und stiegen in das Schiff. Das Schiff, griechisch Ploion. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Also wieder korrekt, sie fischen nur in der Nacht. Aber, als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus sei. Jesus spricht nun zu ihnen, Kindlein, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Bei der Veranda-Methode ging man etwa 100 Meter vom Ufer weg. Also muss man sich jetzt vorstellen, jetzt ruft da einer am Ufer, habt ihr etwas? Ziemlich laut, oder? Auf 100 Meter Distanz. Und die müssen zurückrufen, nein! Das ist ein doppelter Frust, ja? Wenn es schon nicht funktioniert in der Arbeit und dann muss man das noch laut 100 Meter hinüberrufen, nein! Absolut kein Erfolg! Ja, wenn irgendeine Firma Probleme hat, oder, dann schreibt man das nicht in die Welt hinaus, sondern vertuscht das so lange, bis die Katastrophe perfekt ist. Ja, also, der Herr führt sie dazu, sie müssen wirklich zugeben, total frustriert. Nicht mal in der Arbeit haben wir Befriedigung gefunden. Vers 6, er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Aber jetzt ist ja schon Tag. Die Muschfische sehen das Netz. Da warfen sie es aus und vermochten es vor Menge der Fische, Fisch ist hier griechisch Ichthys, nicht mehr zu ziehen. Da sagte jener Jünger, welchen Jesus liebte, zu Petrus, das ist nun Johannes, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt. Das heißt übrigens nicht, dass er entblößt war, sondern nackt, dieser Ausdruck benutzten die Juden, nur wenn man das Oberkleid nicht anhatte. Zu Hause hatte man das Oberkleid nicht an. Das also entspricht etwa so, wie wenn man keinen Kittel trägt. Einfach so mit dem Hemd herumläuft, aber ohne Kittel. Und als Petrus realisiert, es ist der Herr, zieht er das Oberkleid an und springt in den See. Das, was üblich war, das war ja Frühjahr, März, April, Monat Nissan, Auferstehungszeit. Er war der, der eigentlich dann in die Mitte hätte springen sollen für die vorsichtigen Muschfische, springt in den See hinein. Die anderen Jünger aber kamen, eigentlich müsste hier im griechischen Text heißen, mit dem Schifflein. Nicht in dem Schifflein, sondern mit dem Schifflein. Griechisch Ploiarion. Wir hatten vorhin das Wort Ploion im Vers 3. Das ist ein Schiff. Und die Verkleinerungsform ist Ploiarion, ein kleines Schiff. Das macht also klar, insgesamt hatten die zwei Schiffe, ein großes und ein kleines. Und offensichtlich, wenn wir sehen, war Petrus eben auf dem kleinen Schiff allein oder fast allein und die anderen auf dem anderen Schiff. Dafür spricht, dass er ganz allein war, weil die übrigen müssen dann mit dem großen Schiff das kleine Schiff mitnehmen. Weil er ist dann ins Wasser gesprungen. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schifflein, denn sie waren nicht weit vom Lande, sondern bei 200 Ellen. Eine Elle, die kleine Elle, die man normalerweise verwendete, die hat eine Länge von 45 cm. Also 200 mal 45 gibt 90 Meter. Das ist genau der Abstand, den man benutzt bei der Verandanetzmethode. Und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen. Und ein Fischlein, griechisch Opsarion, darauf liegen und Brot. Das ist jetzt ein anderes Wort als vorhin in Vers 6, da war es Ichthys. Diese vielen Fische, die werden als Ichthys bezeichnet. Aber hier hat der Herr bereits ein Fischlein, und zwar in der Einzahl, Opsarion, auf dem Kohlenfeuer und Brot. Vers 10, Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischlein, die ihr jetzt gefangen habt. Er spricht von den Fischlein, ja? Und die haben ja viele große Muschfische gefangen. Natürlich zusammen mit Sardinen. Und der Herr sagt, bringt her von den Fischlein, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und wiewohl ihr so viele waren, zerriss das Netz nicht. Wie geht es das? Die anderen kommen doch mit dem kleinen Boot, mit dem großen, und dem Netz, das sie nachziehen. Und jetzt sagt der Herr, bringt noch von den Fischlein, die ihr jetzt gefangen habt. Und dann kommt Simon Petrus hinauf. Was heißt das? Ja, es gibt gewisse Bibelübersetzungen, die haben das so im Deutschen wiedergegeben, als würde Petrus dann nochmals ins Schiff gehen. Aber dann müsste es heißen, er ging hinab. Man geht immer hinab ins Schiff, nicht hinauf ins Schiff. Auch Jonas zum Beispiel, im Buch Jona, der geht nach Jaffa hinab und dann geht er ins Schiff hinab. Und im Schiff geht er dann noch ins Unterdeck hinab und später noch ganz hinab ins Meer. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich sage, geht hinab, aber hier heißt es plötzlich von Petrus, er kommt herauf. Das heißt, jetzt kommt der Schwimmer mit seinem Wurfnetz herauf, voll großer Fische, keine Sardinen. 153. Und jetzt können wir ganz genau sagen, welche Fischart das war. Das war Muscht. Weil das ist der einzige große Fisch im See Genezareth, der in Schwärmen schwimmt. Das sind keine Barben, das ist nichts anderes, nur Muscht. 153. Und das ist ein absolutes Wunder. 153 Petrusfische in einem Wurfnetz. Das war ein absolutes Wunder. Und wiewohl ihr so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Da sie wussten, dass es der Herr sei. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und gleicherweise das Fischlein, Obsarion, die Süßwassersardine. Ja? Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Also das Großartige ist, jedes Detail, das angegeben ist, stimmt genau mit der Situation überein, wie man im See Genezareth mit der Veranda-Methode gearbeitet hat. Das kann nur ein Augenzeuge von dort wissen und beschreiben. Das ist das Johannesevangelium, das die liberalen Theologen absolut partout nicht Johannes zuschreiben wollen, sondern einem späteren unbekannten Schreiber. Völliger Unsinn, muss man sagen. Also hier haben wir nochmals diesen Muscht, diesen Petrusfisch, den er da gefangen hat. Und damit wollte der Herr Jesus diesen frustrierten Jüngern als Auferstandener neu Mut machen, ihr sollt Menschenfischer sein. Nicht mehr in dieses alte Metier zurückgehen, sondern jetzt werdet ihr die große Ernte einbringen. Das war die Vorbereitung auf die Weltmission, die dann in der Apostelgeschichte beginnen sollte. Und zwar nach Apostelgeschichte 1, Vers 8, in einem 4-Punkte-Programm, zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und es ist so, der See oder das Meer in der Bibel ist immer wieder ein Bild der Völkerwelt. Man lese zum Beispiel Jesaja 17, 13 bis 14. Dort werden die unruhigen Völkermassen der Welt verglichen mit den unruhigen Wellen des Meeres. Hebräisch Yam, das ja auch gebraucht wird für den See Genezareth, ja, habe ich schon erklärt. Yam Kinneret. Also dieser Fischfang war eine Vorbereitung im Blick auf die Weltmission. Und der Herr Jesus hat danach, nach diesem Morgenessen, hat der Petrus vor allen Jüngern gefragt, liebst du mich mehr als diese? Ja, er hatte doch in der Nacht, als der Herr überliefert wurde, hat er doch versprochen, wenn alle davonrennen und sich ärgern, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Aber in dieser Nacht hatte Petrus den Herrn verleugnet, dreimal verleugnet. Und jetzt vor allen anderen Jüngern, die da waren, stellt der Herr die Frage, liebst du mich mehr als diese? Und dann antwortet Petrus, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist ein anderes Wort, liebhaben. Das ist Phileo auf Griechisch. Aber der Herr hat gefragt, liebst du mich, Agapao? Er sagt nicht, ich liebe dich mehr als die anderen Jüngern. Er sagt auch nicht, ich liebe dich, sondern er sagt, ich hab dich lieb. Und dann stellt der Herr ihm ein zweites Mal die Frage, liebst du mich, Petrus? Das ist nicht die gleiche Frage. Er sagt nicht mehr, liebst du mich mehr als die anderen? Liebst du mich? Dann sagt Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und nach einiger Zeit stellt der Herr ihm eine dritte Frage. Hast du mich lieb? Er sagt nicht mehr, liebst du mich? Hast du mich lieb? Und Petrus sagt, wird traurig. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Also der Herr geht dann auf sein Niveau hinunter. Also der Petrus hat seinen ganzen Stolz, geistlichen Stolz verloren. Und der Herr gibt ihm da den Auftrag zum Hirtendienst. Weide meine Schafe, weide meine Lämmlein. Also es ist nicht dreimal die gleiche Frage, sondern es sind drei verschiedene Fragen. Aber alle anderen Jünger haben zugehört und die haben gehört, aha, der Petrus ist nicht mehr derselbe. Aber 1. Korinther 15 sagt ja, der Herr Jesus ist als erster Mann von all den Hunderten, denen er erschienen ist, dem ersten Mann, dem er erschienen war, das war Petrus, Kephas. Und über diese Begegnung, sie wird auch noch in einem Satz erwähnt, im Lukas-Evangelium, wird gar nichts gesagt. Wir wissen nichts, kein Wort, was der Herr in dieser Unterredung mit Petrus gesprochen hat. Das war eine ganz persönliche, seelsorgerliche Begegnung des Herrn mit seinem Jünger. Da ging es eben mit Gewissheit um seine Verleugnung. Aber wir wissen nicht, was der Herr mit ihm gesprochen hat. Das war zwischen ihm und seinem Herrn persönlich. Aber, jetzt in Johannes 21 geht es darum, der Herr will Petrus nicht nur persönlich vor Gott wiederherstellen, sondern auch vor den anderen. Wie sollen sie wissen, dass mit Petrus wirklich etwas gegangen ist? Und so haben sie es erfahren. Das ist eigentlich die öffentliche Wiederherstellung. Das ist auch ein wichtiger Schritt, wenn man gefallen ist, dass eben die Sache in Ordnung kommt vor Gott, aber es ist ganz wichtig, dass es auch in Ordnung kommt, so dass die anderen, die Geschwister, auch wieder Vertrauen fassen können. Und dann hat Petrus einen Dienst bekommen. Und alle haben es gehört. Der Herr hat Petrus nicht für immer auf die Seite gestellt, sondern er will ihn brauchen, jetzt als demütigen Diener. Wie sollen Sie wissen, dass mit Petrus wirklich etwas gegangen ist? Und so haben Sie es erfahren. Das ist eigentlich die öffentliche Wiederherstellung. Das ist auch ein wichtiger Schritt, wenn man gefallen ist, dass eben die Sache in Ordnung kommt vor Gott. Aber es ist ganz wichtig, dass es auch in Ordnung kommt, so dass die anderen, die Geschwister, auch wieder Vertrauen fassen können. Und dann hat Petrus einen Dienst bekommen. Und alle haben es gehört. Der Herr hat Petrus nicht für immer auf die Seite gestellt, sondern er will ihn brauchen, jetzt als demütigen Diener. Ja, hier sehen wir das Fischlein, das ist eben die Sardine, hier zubereitet. Gut, das weiß ja jeder, wie Sardinen aussehen und wie sie schmecken. Allerdings, was wir kennen, ist eigentlich eben die normale Salzwassersardine. Und nicht die Süßwassersardine vom See Genezareth. Das ist auch sehr speziell. Jetzt verstehen wir auch andere Geschichten besser, wie Johannes 6, Vers 8. Die Speisung der 5000. Der Herr hat gepredigt, da waren Tausende da. Und jetzt ging es plötzlich um die Verpflegung. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder Simon Petrus, spricht zu ihm. Es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fischlein. Griechisch Opsarion. Hat. Aber was ist dies unter so viele? Und der Herr nimmt von diesem Jungen diese 5 Brote, Gerstenbrote und diese 2 Fischlein. Und da macht er das Wunder, er nährt die Tausenden, die da versammelt waren. Auf der anderen Seite des Sees Genezareth am Fuß des Golan. Dort gibt es viel Gras, ist so eine einsame Gegend. Dort hat das stattgefunden. Matthäus 14, 13 bis 21, Markus 6, 30 bis 44, Markus 9, 10 bis 17 und Johannes 6, 1 bis 15 sprechen darüber. Übrigens, Gerstenbrot, das war das billigste Brot überhaupt. Weizenbrot war schon höhere Qualität und teurer. Also da hat offensichtlich eine Mutter für ihren Jungen gesorgt, dass er seinen Lunch dabei hatte, als er dahin ging, um den Herrn Jesus predigen zu hören. Ihm die 5 Brötlein mitgegeben und 2 Sardinen. Das war übrigens die alltägliche Nahrung der Menschen am See Genezareth. Die hat gesorgt, eine Mutter sorgt für ihren Jungen und dieser Junge ist bereit, das dem Herrn zu geben und der Herr kann es segnen, sodass diese Tausenden davon gesegnet wurden. Und der Herr später dann in der Synagoge von Kapernaum, Johannes 6, predigen kann und erklären kann, ich bin das Brot aus dem Himmel. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Der Herr hat nicht einfach so Wunder getan, sondern diese Wunder hatten immer eine geistliche Botschaft, eine geistliche Bedeutung. Und bei der Speisung der 4000, ein anderes Ereignis, da ging es ja um 7 Brote und einige kleine Fische, sagt der Bibeltext. Also nochmals ein paar Sardinen. Matthäus 15, 29 bis 39 und Markus 8, 1 bis 9. In Lukas 11, 11 sagt der Herr Jesus, wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird? Er wird ihm doch nicht einen Stein geben. Oder auch um einen Fisch. Er wird ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben. Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und da sehen wir auch wieder, wie all diese Dinge aus dieser Welt der Evangelien und des Jesus Genezareth gegriffen sind. Brot und Fisch. Das war die übliche Hauptnahrung am See Genezareth. Nämlich Brot und gepökelte Sardinen. Ja, ich komme auf diese gepökelten Sardinen noch zurück. Ich war in der Hochsaison, im Winterhalbjahr, da kann man gewaltige Sardinenschwärme einfangen. Und zwar konnte man so bis Mitte 20. Jahrhundert mit den alten Methoden noch, konnte man in einer Saison etwa 400 bis 500 Tonnen Sardinen herausholen. Und das in einem See mit 165 Quadratkilometern. Das ist enorm. Aber heute ist die Ausbeute noch viel größer. Heute kommt man bis auf 2000 Tonnen im See Genezareth. Das sind Fischer aus Tiberias und aus Kibbutzen am See, also Kibbutzim am See Genezareth, wie zum Beispiel der Kibbutz Ein Gev am Fuß des Golan. Die kommen insgesamt auf solche Mengen. Und eben weil man diese Sardinenschwärme nur in der Saison fangen kann, in einer Nacht manchmal mehrere Tonnen, müssen die gepökelt werden, damit man das Jahr über eben diese Fische hatte. Und so hat also dieser Junge Johannes 6, nicht unbedingt gerade frische gehabt, aber gepökelte Sardinen. Das ist neuligend. Nun, hier der Herr Jesus sagt, ein Sohn bittet um Brot, man wird ihm doch nicht einen Stein geben. Er bittet um einen Fisch, man wird ihm doch nicht eine Schlange geben. Auch das passt genau zu dieser Situation. Denn die Fischer dort vom See Genezareth können sagen, wie oft haben sie in ihren Netzen Steine und Schlangen und ein Wasserschlangen aus dem See Genezareth. Aber damit kann man nichts anfangen. Und der Herr sagt, ein Sohn, der Brot will, kriegt nicht einen Stein. Ein Sohn, der einen Fisch will, der kriegt keine Wasserschlange. Und der Jesus sagt, also bei euch Menschen, die ein böses Herz habt, ihr könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr der Vater im Himmel? Und dann sagt der Herr Jesus, er wird denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Ja, müssen wir um den Heiligen Geist beten? Nein, heute nicht mehr. Aber wir sehen vor Pfingsten, Apostelgeschichte 2, da waren die Gläubigen zusammen und die haben gebetet in diesen Tagen zwischen Auffahrt und Pfingsten. Was haben die in diesen 10 Tagen gebetet? Ja, genau, auch das, was der Herr Jesus ihnen gesagt hat. Sie sollen den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist gibt. Und am Pfingsttag ist der Heilige Geist gekommen. Und es ist so nach Epheser 1, Vers 13 bis 14, da haben wir die Grundlehre. Da erklärt der Apostel Paulus, nachdem jemand das Evangelium geglaubt hat, wird er versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und darum jemand, der bekehrt ist, wirklich bekehrt ist, der muss nicht mehr um den Heiligen Geist bitten, der wird sofort versiegelt. Aber damals musste man noch um den Heiligen Geist beten und an Pfingsten hat Gott dann dieses Gebet erhört. Ja, jetzt waren wir schon bei den gepökelten Fischen und das führt uns noch kurz zu dem Thema Magdala. In Markus 16, Vers 9 wird eine Jüngerin des Herrn beschrieben. Als er aber früh am ersten Wochentage auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalene, von welcher er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, welche trauerten und weinten. Das war eine der ersten Zeuginnen des Auferstandenen. Maria Magdalene, die früher eine besessene Frau war mit 7 Dämonen. Warum heißt die Magdalene? Das heißt Maria von Magdala. Magdala ist aramäisch für Turm, hebräisch Migdol, Turm. Das ist also diese Stadt hier am See Genezareth auf der Westseite, südlich von Kapernaum und der Stadt Genezareth, nördlich von Tiberias. Da kam sie her. Und warum hieß dieser Ort Magdala, Turm? Ja, weil eben das Lagern der gepökelten Sardinen in Türmen war das Normale hier in dieser Gegend. Und Magdala hat sogar den Namen bekommen von einem solchen Sardinenturm. Wie gesagt, während der Saison können in einer Nacht mehrere Tonnen von Sardinen gefangen werden. Und was kann man mit Tonnen anfangen? Von frischem Fisch. Das ist zu viel. Da muss man pökeln und so hat man das ganze Jahr über hier Brot und Fisch. Jetzt noch ein weiteres Netz, das in den Evangelien erwähnt wird. Matthäus 13, Vers 47. In diesen 7 Gleichnissen der Geheimnisse des Reiches der Himmel, sagt der Herr Jesus, Vers 47, wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Schleppnetz. Da gibt es Bibelübersetzungen, die übersetzen einfach Netz. Überall übersetzen sie Netz, aber hier steht im Griechischen eben nicht Amphiblestron. Und auch nicht das andere Wort für Netz, sondern Sagene, und das ist das Schleppnetz. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Schleppnetz, das in den See geworfen wurde und von jeder Gattung zusammenbrachte, welches sie, als es voll war, ans Ufer heraufgezogen hatten. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten warfen sie aus. Das Schleppnetz war also etwas ganz anderes als das Wurfnetz oder das Spiegelnetz. Das war ein riesig langes Netz von etwa 300 Meter Länge. Und da mussten viele Fischer zusammenarbeiten. Hier auf der Skizze sieht man ein Schleppnetz, wie man es heute verwendet, mit Schiffen, das so auf den Grund heruntergelassen wird und mit dem Schiff nachgezogen wird. Aber am See Genezareth verwendete man nicht das Schleppnetz mit dem Schiff, sondern man ging vom Ufer her hinein und hat einen riesigen Bereich, hat man also eine Netzmauer aufgebaut und dann hat man miteinander dieses Netz dann eingezogen an Land. Das wurde übrigens nicht verwendet bei Kapernaum, bei Tapka, weil dort der Seeboden ist felsig und ungeeignet für das Schleppnetz. Also der Herr bezieht sich hier auf eine andere Region des Sees Genezareth, hier in diesem Gleichnis. Aber das Schleppnetz, das einfach alle Arten von Fischen in großen Mengen zusammenbringt. Und dann steht hier, die bringen das hinauf und die guten Fische werden gesammelt und die schlechten werden ausgeworfen. Was sind denn schlechte Fische? Sind das nicht schon Toten? Ja, und wieso wirft man die wieder in den See hinein? Nein. Gute Fische, die werden bei den Kaschrut-Gesetzen, also die Gesetze über was ist rein, was darf man essen, nach dem Gesetz Mose. In 3. Mose 11 so erklärt im Blick auf die Fische. 3. Mose 11, Vers 9. Dieses dürft ihr essen von allem, was in den Wassern ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel, der Wasser und von jedem lebendigen Wesen, das in den Wassern ist, sie sollen euch ein Gräuel sein. Ja, ein Gräuel sollen sie euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Also nur Fische mit Schuppen und Flossen sind für das Volk Israel, das Gesetz ist ja nicht für alle Völker gegeben, sondern für das Volk Israel, sind rein, um gegessen zu werden. Alles andere nicht. Also Aal dürfte man nicht essen im Judentum. Die Gemeinde steht nicht unter diesem Gesetz. Und darum wird in 1. Timotheus 4 erklärt, dass alle Tierarten von der Gemeinde gegessen werden dürfen. Aber für Israel gab es die Einschränkungen. Und es ist aber so, im See Genezareth gibt es keinen Aal. Was sind denn diese schlechten Fische? Es gibt einen Fisch, sieht man ihn hier? Der Wels, ja, ich hör's. Der hat keine Schuppen. Unrein war er. Und der durfte im Judentum nie gegessen werden, wird auch heute nicht gegessen. Der Wels, lateinisch Clarias lacera, wird bis 1,25 Meter lang und kann ein Gewicht von bis zu 10 Kilogramm erreichen, wird aber im See Genezareth eben nicht wirtschaftlich verwendet, weil er nicht den Kaschrut-Gesetzen von 3. Mose 11 entspricht. Das waren die schlechten Fische und die haben man einfach wieder in den See zurückgeworfen. Und nur die guten, das heißt die reinen, die wurden gesammelt in Gefäßen. Nun, das Schleppnetz bedeutet das Evangelium, die Evangeliumsverkündigung. Der Jesus sagt ja in Apostelgeschichte 1, Vers 8, seinen Jüngern, sie sollen jetzt in die ganze Welt gehen, Matthäus 28, alle Nationen zu Jüngern machen. Und das war eben zu erwarten, dass durch die Evangeliumsverkündigung viele Menschen Christen werden wollten, die sich gar nicht wirklich bekehrt haben. Wo man dann gar nicht eine wirkliche Änderung im Leben sieht. Und jetzt, was soll man damit machen? Soll man die umbringen? Ja, ist ja keine dumme Frage, oder? Was wurde angerichtet im Mittelalter von der römischen Kirche? Da wurden Leute als Ketzer verfolgt, die bibeltreue Leute waren. Man denkt zum Beispiel an die Waldenser. Eine 500.000 Waldenser sind umgebracht worden. Und Zehntausende von den Hugenotten sind umgebracht worden. Ja, nein, hier heißt es, die Schlechten soll man wieder auswerfen. Die sollen wieder wegschwimmen. Aber die Guten werden gesammelt in Gefäße. Und diese Gefäße sind ein schönes Bild von örtlichen Gemeinden. Die werden gesammelt und die anderen gehen einfach wieder schwimmen. Wenn dann der Herr weiter sagt in Vers 49, also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein, so ist das nicht die Erklärung des Gleichnisses, sondern hier fügt der Herr eine weitere Belehrung hinzu. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Erst ganz am Ende, wenn der Herr Jesus wiederkommt in der Vollendung des Zeitalters, wenn die Zeit zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen erfüllt ist, das ist die Vollendung des Zeitalters, dann kommt das Gericht über die Ungläubigen. Das wird aber Gott ausüben. Aber die Christen, die haben kein Gericht auszuüben, sondern die schlechten Fische, die werden einfach wieder gebadet. Jetzt kommen wir ganz kurz noch auf drittens. Sturm auf dem See. Ja, auch noch ein Wort zu diesem gefürchteten Scharkieh, wie er im Arabischen genannt wird. Dieser Wind, der besonders im Winterhalbjahr von den Golanhöhen plötzlich runterkommen kann und den idyllischen Romanzret plötzlich in ein Getöse und ein Ungestüm verwandeln kann. Markus 4, 35. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, spricht er zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, nehmen sie ihn, wie er war, in dem Schiff mit. Aber auch andere Schiffe waren mit ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon füllte. Dieser Wind ist auch heute noch von den Fischern echt gefürchtet. Und im Winter würden Fischer dort nicht so unvorsichtig sein und riesige Strecken auf dem See Genezareth zurücklegen. Weil plötzlich kann der Schakir herunterkommen. Und das ist also lebensgefährlich. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon füllte. Und er war im Hinterteil des Schiffes und schlief auf einem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich. Und es war eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Da erkennen sie, dass Jesus Christus nicht einfach ein Mensch ist, sondern der ewige Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der sogar den Wind vom Golan befehlen kann. Da wird deutlich, wer Jesus Christus ist. Er hat die ganze Natur in seiner Hand. Diese Geschichte, Jesus schläft, findet man in Matthäus 8, 23 und folgende, Markus 4, 35, wie wir lesen, und Lukas 8, 21. Aber es gibt noch eine Geschichte über diesen Schakir. Jesus wandelt auf dem Wasser in Matthäus 14, 22 bis 33 und Johannes 6, 16 bis 21. Und beides Mal wird deutlich, wie der Herr eben die Naturgewalten und auch die Physik in seiner Hand hat. Jesus wandelt auf dem Wasser. Und dadurch wird deutlich, wer er ist. Ja, wir sind gleich am Ende. Viertens, das Thema Mühlstein um den Hals. Matthäus 18, Vers 3. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kindlein, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wer irgend sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kindlein, dieser ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer irgendein solches Kindlein aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Wer aber irgendeines dieser Kleinen, die an mich glauben, ärgern wird, dem wäre es nütze, dass ein Eselmühlstein, griechisch Mylos Oinikos, Eselmühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Hier spricht der Herr Jesus über das Verführen von Kindern. Und das ist in Gottes Augen so schlimm, dass der Herr Jesus sagt, ein solcher Mensch hat das verdient. Hier sehen wir einen Eselmühlstein aus Kapernaum, dort gefunden bei den Ausgrabungen. Ein solchen Mühlstein als Halsschmuck, das wäre nicht gerade ideal, oder? Und da kommt also keiner mehr rauf, wenn man den um den Hals hat. Und mehr, ich habe schon erklärt, dass in der Bibelsprache nicht unterschieden wird zwischen See und Meer. Also das kann man auch übersetzen, in die Tiefe des Sees versenkt würde. Geht um den See Genezareth in diesem Umfeld. Das ist Gottes Gericht über Menschen, die Kinder verführen. Ein Thema, das ein Dauerthema ist, ja, in unserer Gesellschaft. Und ein Riesenproblem ist, Kinder, die missbraucht und verführt werden. Das ist Gottes Antwort. Und noch Matthäus 11, 20. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in welchen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn zu Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Das sind nun zwei dieser drei Städte aus dem Evangeliendreieck. Und der Herr Jesus sagt, es ist so schlimm. Hier haben so wenige Menschen eine Umkehr erlebt, obwohl sie den Sohn Gottes mit seinen Wunderwerken als Messias in ihrer Mitte hatten. Und der Herr Jesus sagt, Tyrus und Sidon, diesen libanesischen Städten, die schon im Alten Testament erwähnt werden, wichtige Städte waren, die werden einmal beim letzten Gericht mehr Schonung erleben als Chorazin und Bethsaida, weil sie nicht diese Chance gehabt haben wie diese Städte. Was kann man daraus ableiten? Ich denke da immer ganz besonders an Kinder aus gläubigen Elternhäusern. Die werden, wenn sie sich nicht bekehren, von Gott einmal viel, viel strenger beurteilt werden im letzten Gericht, als solche, die irgendwo in atheistischen, agnostischen Familien aufgewachsen sind. Es gibt ein ewiges Gericht über alle, aber denen wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts, als denen, die so eine große Chance gehabt haben. Chorazin heute, ein Steinhaufen. Es wohnt niemand da. So viele Städte aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament sind heute moderne Städte mit pulsierendem Leben von den Juden, die eingewandert sind, in den letzten 126 Jahren wieder aufgebaut. Chorazin, ein Steinhaufen. Bethsaida heute, ein Sumpf. Es ist sogar schwierig zu sagen, wo exakt Bethsaida ist. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Und dann Matthäus 11, 23. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades, zum Totenreich, wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben, bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Lande wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Kapernaum liegt auf etwa 212 Meter über Meer, unter dem Meeresspiegel. Eine der tiefsten Städte der Welt. Aber der Sohn Gottes ist aus der Herrlichkeit des Himmels gekommen, nach Nazareth, dann runter bis nach Kapernaum. Er hat dort gewohnt. So wurde diese Stadt dort unten in die Höhe erhoben. Der Sohn Gottes wohnt dort. Kapernaum bis zum Himmel erhöht. Aber die Stadt soll bis ins Totenreich hinabgestoßen werden. Sodom mit all seiner Unmoral wird es einmal erträglicher gehen als diese Stadt, die den Sohn Gottes in ihrer Mitte gehabt hatte. Und die Menschen haben nicht geglaubt. Nochmals, Chorazin heute, ein Steinhaufen. Und, nein, das sollte heißen, Kapernaum heute, ein Steinhaufen. Schon eindrücklich. Es ist kein Dorf geworden. Es gibt ein paar Mönche, die dort wohnen. Keine Stadt, kein Dorf. In den Hades hinabgeworfen. Ja, so sehen wir also, wie die Fischerei beiträgt und die Schifffahrt, um die Glaubwürdigkeit der Evangelien zu sehen. Und jetzt noch zum Schluss so eine schöne Pointe. Wir gehen nach Tapka. Da gibt es ja so einen katholischen Pilgerort. Und der soll erinnern an dieses Wunder der Brotvermehrung mit den Broten und zwei Fischen. Ein schönes Mosaik, ja, künstlerisch schön, aber schlicht falsch. Sieht man diese Fische und wie viele Flossfäden haben die auf dem Rücken? Also auf dem Rücken. Zwei. Es gibt keine einzige Fischart im See Genezareth, die zwei Flossen hat auf dem Rücken. Offensichtlich war es ein Künstler, der von weiter her geholt worden ist, der aber die Situation am See Genezareth nicht so gut kannte und ist voll ins Wasser gefallen. Und jetzt stellt man sich vor, da hätten irgendwelche Leute die Evangelien erdichtet und so gewisse Traditionen aufgenommen und die weitergesponnen, die hätten überall, da wo es drauf ankommt, hätten die daneben gehauen, bei der Beschreibung der Fischerei. Aber gerade diese exakten Details, vielleicht haben wir gefunden, das ist ein bisschen gar trocken das Thema heute, aber genau diese Details helfen uns zu zeigen, wie exakt die Evangelien sind, bis in ihre Details hinein. Glaubwürdige Augenzeugenberichte sind aus der Zeit derer, die Jesus Christus persönlich gekannt haben. Ja, und wer diese Präsentation gerne haben möchte, kann
einfach ein Mail, kurzes Mail schicken an info@rogerliebe.ch und dann gebe ich einen Download-Ort an. Man kann die frei verwenden. Die Lizenzen sind alle geklärt. Also die Bildrechte sind alle abgeklärt. Kein Problem, könnt ihr brauchen im Hauskreis und irgendwo.